Als ich in Münster war, habe ich die Chance genutzt und habe mir das Westfälische Landesmuseum für Naturkunde angeguckt. Ein tolles Museum. Da wird auch ein Gemeindeausflug stattfinden. Da habe ich einen Steinzeitmenschen gesehen und der war so bekleidet, wie man sich das vorstellt, mit Fell und hatte ein Werkzeug in der Hand, ein Faustkeil. Das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist seine Fähigkeit, dass er Werkzeuge sinnvoll nutzen kann. Und eins der ersten Werkzeuge, das der Mensch nach seiner Vertreibung aus dem Garten Eden benutzt hat, war der Faustkeil. Der Mensch kann auch ganz besondere Werkzeuge machen. Das sind Messinstrumente. Und durch die Messinstrumente kann der Mensch sich seine Beziehung zur Umwelt bewusst werden. Eins der ältesten Messinstrumente oder Spezialwerkzeuge des Menschen ist die Waage. Wenn ich auf die Waage steige, dann merke ich, dass mein Verhältnis zur Schwerkraft langsam, aber stetig zunimmt. Die Waage setzt mich in Beziehung zur Erdanziehung. Das zweitälteste Messinstrument der Menschheit ist die Uhr. Mit der Uhr kann sich der Mensch in Beziehung zur Zeit setzen. Ein drittes bekanntes Werkzeug als Messinstrument ist das Thermometer. Der Wärmemesser. Wenn ich 38 Grad Körpertemperatur habe, dann weiß ich, ich bin nicht gesund. Manche gucken auch immer gerne aufs Barometer, auf den Druckmesser. Ist der Luftdruck hoch, ist der Luftdruck schlecht? Und manchmal machen wir unsere Stimmung davon abhängig. Bei Regenwetter sind wir vielleicht eher geneigt, trübsinnige Gedanken zu haben. Kurzum, mit Messinstrumenten kann ich mein Verhältnis zu meiner Umwelt bestimmen. Gibt es auch ein Messinstrument, mit dem ich mein Verhältnis zu Gott bestimmen kann? Temperatur kann ich ja nicht sehen. Gewicht kann ich ja nicht sehen. Zeit kann ich ja nicht sehen. Aber ich kann sie ja sichtbar machen mit einem Messinstrument, das mir dann einen Zahlenwert liefert. Kann ich also die unsichtbare Beziehung zu Gott sichtbar machen? Oh ja. Das Messinstrument, das Gott der Menschheit dafür gegeben hat, das von ihm selbst geeicht wurde, ist die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist sichtbar. Daran kann ich ablesen, welche Beziehung ich zu Gott habe. Und der Text, über den wir heute nachdenken dürfen, ist Jesaja 58. Das ist ein Kapitel. Ich lese nicht alle 14 Verse, sondern lese nur den mittleren Teil, die Verse 6. bis 12. Die Situation ist folgende. Das Volk Israel fragt sich, warum hört eigentlich Gott unser Gebet nicht? Warum macht er nichts? Warum verbirgt er sich? Warum betätigen wir uns hier religiös, feiern Gottesdienste und halten religiöse Übungen durch und Gott macht gar nichts. Warum antwortet er nicht? Warum verbirgt er sich? Warum erhört er nicht unser Gebet? In diese Fragestellung hinein wird Jesaja beauftragt, eine Predigt zu halten. Schon der Name ist Programm. Jesaja heißt Jeschajahu, Gott ist Hilfe. Ich lese uns jetzt aus 58 die Verse 6 bis 12. Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg alle Last. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die, die im Elend sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, dann kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Bruder. So dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird sich zu dir ziehen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreien wirst, dann wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du niemanden bei dir beschweren wirst, noch mit dem Finger zeigen, noch übel reden. Und wirst den Hungrigen finden lassen, dein Herz und die elende Seele sättigen, so wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es niemals an Wasser fehlt. Und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist, und wirst Grund legen für immer. Und du sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. In was für kräftigen Farben malt der Prophet Jesaja hier das Bild von Gottes Handeln, wenn wir Liebe üben. Was sind das für leuchtende Farben? In der Kunstrichtung gibt es eine Stilrichtung, die heißt Expressionismus. Da verwenden die Maler knallige Farben und kräftige Formen. Wie ein solches Bild des Expressionismus ist dieser Text. Deine Morgenröte wird aufleuchten. Du wirst sein wie ein Wassergarten. Wunderbar. Der Mittelpunkt dieses Abschnittes ist der Vers 9. Wir haben hier 7 Verse und genau die Mitte von diesem Sinnabschnitt ist der Vers 9. Und es ist ganz faszinierend, dass hier in diesem Abschnitt 14 Mal genannt ist, was wir dem Nächsten tun sollen. Und genau 14 Mal ist genannt, was Gott dann tut. Sein vollkommenes Gleichgewicht von dem, was wir tun sollen und von dem, was Gott tun wird. Gott möchte, dass wir loslassen, dass wir erleichtern, dass wir entlasten, befreien, das Joch zerbrechen, dass wir speisen, beherbergen, den anderen bekleiden, bedecken, dass wir nicht mit dem Finger auf ihm zeigen, dass wir nicht übel von ihm reden, dass wir uns finden lassen von unserem Bruder, dass wir ihn sättigen. 14 Mal beschreibt Gott hier Dinge, die wir unserem Nächsten tun sollen. Und dann beschreibt er mit 14 Zeitwörtern, mit 14 Tu-Worten, was er selber machen wird. Dann will er uns erleuchten. Dann will er uns heilen. Dann will er uns leiten, uns annehmen. Dann will er uns antworten. Dann will er zu uns sagen, hier bin ich. Dann will er uns führen, dann will er uns sättigen, dann will er uns stärken, wörtlich fett machen, mästen. Dann will er uns bauen, dann will er uns gründen. Und dann will er uns einen neuen Namen geben. Und dieser neue Name heißt Wegewiederhersteller oder Wegebauer. Du sollst ein Wegebauer sein. Du sollst die Lücken verzäunen. Dein Name soll sein Lückenverzäuner. Und das ganze Ziel ist, damit man darin wohne. Du sollst zu Hause sein. Du sollst ankommen, da wo du hingehörst. Du sollst zurückfinden in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist Gottes guter Plan für dein Leben. Jetzt gibt es eine Bedingung. Das Ganze kann nur stattfinden. Gott kann das nur verwirklichen in unserem Leben. Gott kann seine Zusagen nur erfüllen, wenn wir ihm dazu Gelegenheit geben. Und wie geben wir Gott die Gelegenheit in unserem Leben, alle guten Verheißungen zu erfüllen? Durch die Nächstenliebe. Der postmoderne Mensch denkt, ja, Gottes Liebe ist bedingungslos. Stimmt das? Kennt ihr das Lied, es gibt bedingungslose Liebe? Hat der moderne Texter frei gedichtet. Ist hier die Liebe bedingungslos? Nein, ist sie nicht. Hier steht in Vers 9, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreien wirst, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du niemanden beschwerst, wenn du mit niemandem auf den Finger zeigst, wenn du nicht üble Nachrede machst und wenn du den Hungrigen deine Seele finden lässt und wenn du dein Herz vor deinem Bruder nicht verschließt. Das ist die Bedingung. Wenn, dann. Und wir denken manchmal, das wäre vielleicht eine Spezialität des Alten Testaments. Ist es nicht. Was bitten wir im Vater unser? Und vergib uns unsere Schuld, denn dein ist das Reich? Nein. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wörtlich, weil auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Das ist Bedingung. Oder denkt an das Gleichnis von Jesus vom bösen Knecht. Luther übersetzt das mit dem Schalksknecht. Ein Schalk ist ein böser Mann. Der kriegt von seinem Herrn eine Unsumme erlassen. Sagen wir 3,5 Millionen Euro. Und dann sagt er zu seinem Bruder, der ihm Silbergroschen schuldet, bezahl mir das jetzt. Und was sagt Gott dann? Dann heißt es, überantwortet ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hat. Ja, das ist, da muss man schon lange ins Gefängnis, um diesen Betrag abzuzahlen. Ist die ewige Trennung von Gott? Ein zweites Beispiel ist in Lukas zu finden. Da kommt ja eine Prostituierte zu Jesus und sie salbt sein Haupt mit kostbarem Öl. Und dann regen sich die Frommen auf und sagen, ja, also hätte man das Geld nicht besser verwenden können? Und sagt Jesus, nein. Und dann ist sein Schlusssatz, deswegen sage ich euch, ihre vielen Sünden sind vergeben. Warum? Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ist die Liebe bedingungslos? Nein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen meinem Verhalten zum Bruder und zur Liebe Gottes. Und der Johannes sagt im ersten Brief, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollendet in uns. Im vierten Kapitel, Vers 16 sagt er, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. In wem bleibt Gott? In dem, der in der Liebe bleibt. Ist das bedingungslose Liebe? Nein. Sie ist gebunden an die Nächstenliebe. Dann sagt er noch, der Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Die Nächstenliebe ist Gottes Messinstrument für unsere Beziehung zu Gott. Ich komme zum Schluss. Liebe macht gesund. Hass macht krank. Die Liebe baut auf. Lieblosigkeit zerstört. Und die Frage, die sich mir heute Morgen stellt, ist doch, wenn ich merke, dass mir diese Nächstenliebe fehlt, dann kann ich doch Gott bitten, gib mir das. Gott möchte unser Leben segnen, fett machen, uns mästen, uns nach Hause bringen, uns wässern, uns sättigen, uns pflegen und hegen. Aber er tut es nicht ohne unsere Nächstenliebe. Und wenn ich feststelle, dass mir diese Liebe fehlt, was darf ich dann tun? Bittet und es wird euch gegeben werden. Gottes Liebe ist nicht bedingungslos. Wenn ich meinen Bruder nicht liebe, wie kann ich den ich sehe? Wie kann ich Gott lieben, den ich nicht sehe? Die Nächstenliebe ist Gottes Messinstrument für unsere Beziehung zu ihm. Ich wünsche mir für mein Leben, dass ich das neu entdecke und dass ich mir über dieses Messinstrument meiner Beziehung zu Gott bewusst werde. Amen.